Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Und ja, erstmal ganz liebe Grüße an die Liane und Markus und die Kiri. Das sind nämlich unsere Gewinner aus dem letzten Gewinnspiel. Ja, zwei haben sich auch schon ganz lieb zurückgemeldet und haben sich sehr, sehr gefreut.
Das dritte kommt, weil ich war erst auf Klassenfahrt und dann verreist und kommt.
Ja, aber das ist, da ist auch Verständnis für. Aber zwei haben sich schon ganz lieb gemeldet. Ja, und dann starten wir direkt, weil wir sind in einem Zweiteiler, ihr Lieben. Also wer den ersten Teil noch hören muss, verschwunden in Panama, sollte da anfangen, sonst könnt ihr der Geschichte nicht folgen. Ich fasse noch einmal zusammen. Es geht um Chris Kremers und Lisanne Frohn. Und die beiden sind 2014 nach Abschluss ihres Studiums zusammen nach Panama gereist. Die beiden sind sehr gute Freundinnen und haben eine WG zusammen und kommen ursprünglich aus Holland. Und nachdem sie ungefähr 10 Tage bis 2 Wochen auf Bockers waren, sind sie nach Bukette gereist, um dort an einer Sprachschule zu arbeiten. Aber leider hat die Kooperation dort nicht stattfinden können. Und so haben die beiden nach Alternativen gesucht, um sich ihre Freizeit zu vertreiben.
Aber das hat einfach nicht stattgefunden. Das ist natürlich fatal. Weil dann haben die ja bestimmt auch gar nicht genug Geld, oder?
Ich weiß nicht. Es war ja ehrenamtlich und ob sie da jetzt wirklich Geld für bekommen hätten. Aber ja, die beiden sind auf Sparkurs. Deshalb haben sie sich auch bei einer Gastmutter einquartiert über eine Reiseagentur. Und das scheint ja ganz gut zu klappen. Aber die beiden achten schon ein bisschen darauf, dass ihre Aktivitäten nicht allzu teuer sind. Und dann kommen die beiden darauf, dass ja Spazierengehen gar nicht so teuer ist. Am 1. April wollen die beiden dann den El Pianista entlang wandern. Aber es wird immer geraten, dass man immer einen Reiseguide dabei haben soll, weil eben der Eingang und der Ausgang des El Pianista Trails sehr ähnlich sind und der Rückweg in die Stadt dem Weg in den Dschungel sehr ähnlich ist.
Und der El Pianista ist also da ein relativ hoher Berg, ne? Das hatten wir ja letztes Mal schon. Ich glaube, der ist mehrere tausend Meter hoch, also nicht ungefährlich, ne?
Richtig. Und kommst dann oben auf der Plattform an und du weißt aber gar nicht, dass du auf dieser Plattform angekommen bist und dann quasi jetzt zurückgehen könntest. Also das ist schon reichlich seltsam.
Achso, man muss da auch durch den Wald sozusagen. Und wenn man dann oben ist, gibt es ein Problem, dass man es nicht so einfach ist, den Weg zurückzufinden, wie man vielleicht denken könnte. Also wo man sich also auch verirren könnte jetzt in dem anschließenden Waldgebiet sozusagen oder in dem Gebiet, was sich da anschließt.
Genau. Dann sind die beiden verschwunden. Laut eines Restaurantbesitzers ist es ja so, dass sie angeblich den Hund, den Husky, mitgenommen haben. Aber der ist auf keiner der Fotos zu sehen, die hinterher ausgewertet werden. Und es gibt immer wieder Notruf oder versuchte Notrufe von den Handys der beiden, die aber nicht durchgehen. Und ab dem 6. April wird das Handy von Chris immer wieder gestartet, aber es wird immer wieder ein falscher PIN eingegeben, und zwar 77 Mal. Ja.
Das ist ja merkwürdig.
Richtig. Und so sind wir jetzt am zweiten Teil oder im zweiten Teil des Falls. Ja, was glaubst du, Betty? Warum haben Chris und Lisanne mitten in der Nacht zum Beispiel auch Fotos von sich gemacht, auch von dieser Felswand, die wir im ersten Teil besprochen haben, wo das so regentropfenartig aussieht auf den Bildern? Und ja, neben der Felswand sieht man auf einem Foto eine Felswand mit viel Papier und einer aufgeschnittenen Pringles-Dose. Und nicht alle Fotos wurden für die Öffentlichkeit freigegeben. Aber die, die freigegeben wurden, werden wir auf jeden Fall in unserem nächsten Video für euch veröffentlichen. Da kann man das Ganze auch ein bisschen besser nachvollziehen.
Das klingt schon mal gruselig.
Das klingt sehr gruselig.
Wo man schon merkt, da stimmt was nicht.
Am Rucksack finden sich dann mehrere DNA-Spuren. Der ist ja dann auch von einer Dorfbewohnerin 15 Gehstunden entfernt gefunden worden, die ja quasi die Ehefrau von dem Bruder des Reiseleiters ist. Und die hat den Rucksack dann ja bei der Polizei abgegeben von den beiden Mädchen. Außerdem gibt es neben den DNA-Spuren am Rucksack Fotos mit einem Ast, an dem, wie gesagt, leere Plastiktüten hängen. Und dann sieht man noch ein Foto mit Chris Hinterkopf, was ganz nah rangezoomt ist und ganz nah dran ist. Und zu diesen Fotos gibt es oder gibt es dann verschiedene Theorien. Da wird dann gesagt, entweder wird auf dem Foto geguckt, ob Chris hinten eine Verletzung hat und quasi sich selbst so den Hinterkopf fotografiert und guckt, ist da was und man in der Dunkelheit des Dschungels einfach nichts sehen kann. Andere sagen, Chris könnte geköpft worden sein und man sieht nur, wie jemand an den Haaren den Hinterkopf hochhält, so als Trophäe und dann quasi an den Haaren so hochgezogen ist. Andere sagen wiederum, Chris könnte verletzt sein und Lisanne fotografiert sie und will halt gucken, was mit ihrer Freundin ist. Denn an der rechten Ecke unten, wie gesagt, die Fotos laden wir euch hoch, sieht man noch ein Stückchen braune Haare. Die könnten aber vielleicht auch zu Lisanne gehören. Oder das Haar hat sich vielleicht rot verfärbt von Blut. Die Haare wirken auch irgendwie ungewöhnlich sauber und gepflegt dafür, dass sie schon anscheinend mehrere Tage im Dschungel sind und allgemein wirkt das Ganze ein bisschen seltsam. Es wird ein paar Tage still um Lisanne und Chris und die Familien suchen und kämpfen weiter. Es tut sich aber einige Tage nichts. Dann am 19. Juni gibt es weitere Funde und zwar findet man einen Schuh mit einem Fuß darin.
Mit Fuß.
Mit einem Fuß, mit einem abgetrennten Fuß. Die Beschreibung passt zu den Wanderschuhen von Lisanne. Der Wanderschuh stammt von einer holländischen Marke. Laut einem DNA-Test bestätigt sich dann später auch, dass der Fuß, der in dem Wanderschuh ist, zu Lisanne gehört.
Also es ist einfach ein abgehackter Fuß.
Ja, aber wirklich recht sauber abgetrennt. Später stellt sich aber auch heraus, dass es wohl nicht abgesägt wurde, sondern der ist einfach sauber abgetrennt. Wovon auch immer. Aber eine Säge ist es wohl nicht gewesen, die den Fuß abgetrennt hat. Also du siehst keine Verzahnungen oder so. Dieser Fund wird von einem bzw. dem Reiseguide gemacht, mit dem die beiden am 2. April eigentlich eine Plantagenführung machen wollen. Und das wiederum ist ja dann der Bruder von dem Mann, dessen Frau den Rucksack gefunden hat. Also komischerweise. Und der findet jetzt ausgerechnet die Leichenteile. Also das ist so ein und dieselbe Familie.
Ja gut, aber wenn er natürlich die Führungen immer macht.
Genau, und an so einem Platz findet man halt den Fuß. Dieser Guide ist außerdem, wie gesagt, mit der Gastmutter von Lisanne und Chris befreundet. Und er hat bei der Suche nach den beiden auch in dem Zimmer der beiden nachgeschaut. Mit einer weiteren Studentin namens Aline. Die war nämlich an dem 2. April ja zu dieser Plantagenführung verabredet. Und die Gastmutter war wohl auf der Arbeit und hat gesagt, ja, aber meine beiden Gastmädchen sind nicht aufgetaucht. Schau doch bitte mal nach. Und dann ist er in das Zimmer gegangen mit der besagten Aline. Und hat dort geschaut und die Mädchen waren nicht da und die Betten waren gemacht. Er selbst sagt, er habe die beiden zwar auch schon mal an dieser Sprachschule gesehen, aber selber nicht wirklich näher gekannt und noch nicht weiter mit ihnen gesprochen. Filippiano unterstützt die Suche der beiden, so heißt der Guide, aktiv. Und am 14. April wurde die Suche der beiden dann bereits eingestellt. Also das ist, man hat nur wenige Tage nach denen gesucht. Neben dem Fuß finden sich später auch noch ein Beckenknochen und nachdem da ein DNA-Test durchgeführt wird, stellt sich heraus, dass dieser Beckenknochen von Chris stammt.
Oh.
Ja, dieser ist in zwei Teile zerbrochen und der Bruch von Lisans Fuß sei merkwürdigerweise halt auch sehr sauber. Auch ist auffällig, dass es keine Tierspuren an den Knochen gibt.
Okay, das wäre jetzt meine Vermutung gewesen.
Am 22. Juni werden 2 bis 3 Kilometer von der Fundstelle des Rucksacks die Shorts von Chris gefunden. Einige sagen, sie liegen sauber gefaltet auf einem Felsen. Eine weitere Quelle sagt, die Hose sei in der Nähe eines Flusses gewesen. Die Polizei wiederum gibt die Pressemeldung raus, dass die Shorts auf einem Ast gehangen haben.
Auf einem Ast.
Also das sind so drei unterschiedliche Quellen, wo man jetzt nicht genau weiß, welche stimmt. Gruselig wäre wirklich, wenn die dann sauber auf einem Felsen gelegen hätte. Das wäre richtig gruselig, weil was macht sie dann da? an einem Ast oder einem Ufer würde ja für mich noch Sinn machen.
Naja, man könnte ja auch denken, sie haben die unterwegs noch ihre Sachen im Fluss gewaschen oder sowas. Weil die Sachen vielleicht gemuffelt haben und haben sie die vielleicht noch gewaschen und trocken aufgehängt.
Das könnte auch sein, ja. Am 3. August, am Ufer des Flusses, wie gesagt, sind dann da die Shorts. Am 15. August wird gesagt, dass ein weiterer Rippenknochen und dieser besagte Beckenknochen zu Chris gehören.
Mhm.
Der Rippenknochen ist sehr auffällig, weil der ungewöhnlich hell scheint und könnte somit gebleicht worden sein. Also irgendwie das.
Oder von der Sonne, oder?
Ja, oder künstlich von jemandem bearbeitet.
Wieso sollte jemand einen Rippenknochen bearbeiten?
Dazu kommen wir gleich. Es gibt ganz gruselige Theorien dazu. Am 29. August werden noch Überreste von einem Bein von Lisanne gefunden und wo dann auch noch ein bisschen Gewebe dran war angeblich. Durch die unterschiedlichen Fundorte werden weitere Fragen aufgeworfen. Die Knochen sind über das ganze Dschungelgebiet verstreut. Also nicht nur an einer Stelle, sondern an mehreren Orten. Die Behörden gehen davon aus, dass das Ganze wohl ein Unfall sei. Durch die heftigen Regenfälle wären die Flüsse überflutet gewesen und hätten die beiden auch gut mit sich reißen können. Das Wasser ist dort sehr stark und es wäre möglich, dass das Wasser die beiden einfach auseinandergerissen hat. Und damit schließen die Behörden ihre Ermittlungen in Panama und stellen sie ein. Eine genaue Todesursache konnte man nicht mehr nennen, da die wenigen Körperteile, die gefunden wurden, einfach zu wenig Gewebereste noch an sich hatten. So, und jetzt, nachdem der Fall geschlossen wird, kommen wir mal zu den Theorien, die mehr oder weniger im Internet kursieren, beziehungsweise die auch die Eltern mitgeteilt haben.
Aber ist denn nicht auch die holländische Polizei noch irgendwie involviert? Oder?
Ja, aber es ist tatsächlich so, dass die Ermittler aus Panama da so ein bisschen geblockt haben und auch einige Sachen nicht rausgegeben haben oder nicht wirklich gut mit der holländischen Polizei kooperiert haben. Das war wohl sehr, sehr schwierig. Und es ist auch so, dass du in Panama die Sachen, die du dann findest, wohl nicht mit Handschuhen anfasst, sondern dass da jeder Straßenpolizist mal eben Sachen anfasst und irgendwo ablegst. Also die Genauigkeit ist da wohl einfach nicht so gegeben.
Okay.
So, und dann kommen wir mal zu den Theorien. In einigen Quellen wird vermutet, dass Leute die beiden, ähnlich wie in einem anderen Fall, der sich um eine Studentin in der Nähe gedreht hat, dass da so Leute auf die getroffen sind, eine Truppe von Männern, und die beiden vielleicht missbraucht und dann beseitigt haben. Da gibt es auch noch gleich so ein paar Theorien zu. Andere sagen, es ist ein Unfall geschehen. Durch zu viele Regenfälle sind sie in den Tod, in die Tiefe gestürzt und dann vielleicht noch von Tieren angefallen worden und vergiftet worden, wie zum Beispiel durch Frösche oder Schlangen. Zumindest eine von beiden. Und die andere hat dann vielleicht versucht, Hilfe zu holen und deshalb auch die Notrufe.
Ja.
Und ist dann ebenfalls verhungert, weil sie nicht den Weg rausgefunden hat und ist dann gestorben. Und davon geht halt auch der Staatsanwalt aus. Dann gibt es die Feliciano-Theorie.
Wie?
Das ist der Reiseguide.
Ah ja, okay.
Bei ihm sind Chris und Lisanne für den 2. April angemeldet für eine Wanderung.
Ja.
Und er ist mit der Gastmutter befreundet und meldet die beiden bei der Polizei auch als vermisst, stellvertretend für die Gastmutter. Ja. Außerdem findet die Frau seines Bruders den Rucksack. Und das ist ja dann wieder diese, verschlungene Familiensache. Später sei er es gewesen, der den Fuß von Lisanne gefunden habe, also auch wieder die Familie. Und angeblich sollen Chris und Lisanne auch auf einer Party mit Feliciano gewesen sein. Doch in ihren Tagebüchern steht davon nichts. Also da gibt es nur ganz vereinzelte Quellen, die das halt äußern. Am 5. April wird nämlich von dieser Truppe, mit dem die Mädels feiern waren, ein sogenannter Osman V. tot aufgefunden, welcher an dem besagten Partyabend dabei gewesen sein soll.
Mega skurril, dass die ganzen Leute, die da drumherum sind, plötzlich alle sterben. Also das ist ja
Genau, ich bin noch gar nicht fertig. 2015 wird der Taxifahrer, der die beiden ja am El Pianista abgesetzt hat, tot aufgefunden, und zwar mit dem Gesicht nach unten in einem flachen Fluss liegend.
Oh.
Also auch wieder jemand, der dabei gewesen sein soll. José sagt später seiner Nachbarin, Margarete, dass seine Freunde etwas mit dem Tod der beiden zu tun gehabt haben sollen. Und kurz darauf wird José von einem Unbekannten überfahren.
Ach.
Also der letzte Mitwisser, der den Taxifahrer und so weiter kannte und auf der Party gewesen sein soll und auch die beiden dann wohl angeblich kannte, ist dann komischerweise auch überfahren worden. Also der eine tot, der andere liegt mit dem Gesicht in einem Fluss und der nächste wird überfahren.
Oh, das ist skurril.
Ja, aber es geht
also
noch.
Das kann irgendwas nicht mehr stimmen, wenn so viele auf einmal sterben, das stimmt irgendwas nicht.
Das stimmt irgendwas nicht. Ne? Ja gut, es ist dann immer mit ein paar Monaten oder Jahren Abstand, aber es ist trotzdem ein bisschen merkwürdig. Außerdem hatte dieser Feliciano, also dieser Führer, eine Hütte im Dschungel. Ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Dort hätte man die beiden hinbringen können, ohne dass sie nochmal gesehen wurden. Und die Frage ist ja auch, die sich so stellt, warum haben sie nur Notrufe abgesetzt, aber keine SMS an ihre Familien rausgeschickt, wenn sie jetzt in so einer prekären Lage gewesen wären, dass sie auf einer Party bedrängt worden sind oder sowas. Also warum hat sich dann keiner irgendwie gemeldet oder versucht, sich zu melden?
Holland zu melden. Mit diesen ganzen Notrufen, also das ist ja schon komisch, ne? Mhm. Wenn am 1. April 2014 schon der erste Anruf um 16 Uhr irgendwas noch was war, ich glaube 20 vor 5 oder so,
ja,
nachmittags, der erste Anruf kam. Ich meine, wenn die vom Handy anrufen, kommen die ja erstmal auf die holländische, meine ich, oder? Wohin? Ich nehme an, ne? Oder?
Wo genau, das hingeleitet, wenn die haben auch dann die 112 gewählt, richtig.
Mhm. Dann haben sie wohl noch ja, am nächsten Tag nochmal, 1, 2, 3. Das klingt, als ob man sie irgendwo gefangen hielte, ne? Dann am 2. April kommen weitere Anrufe.
Richtig.
Das ist ja mega krass. Am 3. April weitere Anrufe und plötzlich ist das Handy aus. Und dann geht das mit den ganzen Nummern los, bis zum 11., wo man nochmal versucht hat, es anzumachen.
Ja, und 77 falsche PIN-Codes.
Also das klingt aber schon eher, als ob man die länger gefangen gehalten hätte. Das klingt eigentlich so, wenn das sich dann abspielt in einem Zeitraum vom 1. April bis zum 11. April, als ob der Zeitpunkt irgendwo dazwischen war, wo die gestorben sind. Das klingt also eigentlich so ein bisschen so, als ob man die festgehalten hat.
Ja, aber wir sind mit den Theorien noch nicht durch. Du kannst ja am Ende mal deine Lieblingstheorie äußern.
Ja,
gut. Es gibt dann noch die Theorie des Staatsanwalts. Und zwar, die Arbeit wurde nicht sorgfältig genug durchgeführt. Arbeit ohne Handschuhe, nicht alle Überreste wurden analysiert. Fotos werden aus Versehen oder mit Absicht gelöscht. Also das ist ja mit dem Foto 109, was auf einmal verschwunden ist von der Kamera. Und zwar der Vorgänger der Staatsanwältin Patty, die dann schließlich den Fall zum Abschluss gebracht hat, wurde Korruption vorgeworfen. Also nicht der jetzigen, sondern dem Vorgänger. Der war wohl sehr korrupt. Er selbst klärte gerade einen Fall von Menschenhandel auf. Und in diesem Verfahren stellte sich heraus, dass der Staatsanwalt selbst korrupt ist.
Moment, das wurde auch erwiesen. Also,
ja, das wurde erwiesen.
Oder wurde das nur behauptet, weil er gerade mitten in einem sehr schwierigen Fall drin steckt?
Nein, es wurde tatsächlich erwiesen, dass der wirklich korrupt war.
Okay.
Wollte der Staatsanwalt vielleicht hier etwas vertuschen, um den Tourismus nicht zu gefährden? Weil in mehreren Ländern wie England oder Kanada gibt es eine Reisewarnung für Panama und ganz speziell für Phuket oder Phukette. Hier warnt man vor Überfällen und Vergewaltigungen. Im Jahr 2014 sind 51 Menschen in der Region verschwunden. Kurze Zeit nach dem Verschwinden von Lisanne und Chris berichten zwei französische Touristinnen, dass ihnen ein Einheimischer entgegenkam, der sagte, sie sollen nicht auf den El Pianista Trail wandern und er hätte dort auch Schreie gehört. Und das war so 2, 3 Tage nach dem Verschwinden der beiden, aber irgendwie hat dann da auch keiner nachgeschaut.
Mhm.
Ja, und jetzt kommen wir zu der Theorie Menschenhandel. Einige andere gehen davon aus, dass es sich um Menschenhandel handeln könnte. Ein anderer Fall von Aida Guida. Sie war 15 und sie war auch in Bukette und sie war eine Einheimische und ist dort verschwunden. Und ihre Leiche fand man später an der Straße verbrannt. Und man hat festgestellt, dass all ihre Organe entnommen wurden. Zwei weitere Leichen fand man später in einem ähnlichen Zustand, auch ohne Organe. Und das müssen auch wohl Touristinnen gewesen sein. Ja, genau. Und damit wären wir jetzt erstmal am Ende unserer verschiedenen Theorien. Betty, was glaubst du? Was ist den beiden passiert?
Ja, also, da sich die Fälle ja irgendwie vom 1. April 2014 bis 11. April 2014 sozusagen hingezogen haben, wo die ja erstmal die ersten Tage versucht haben, immer wieder den Notruf anzurufen, also dass sie zumindest da noch gelebt haben und also offenbar da verschleppt worden sind. Denn wer sollte sonst das Handy erstens öffnen können und zweitens den Notruf absetzen?
Ja.
Der Akku hätte schon lange leer sein müssen. Also es klingt eher so, als hätten sie vielleicht entweder das zwischenzeitlich ausgeschaltet.
Ja, das haben sie auch zwischendurch gemacht. Und ein Handy ist ja dann noch aus. Und ich glaube, das iPhone von Chris ist dann noch eine Weile an. Und dann hat man ja 77 Mal den falschen PIN versucht einzugeben.
Das deutet eben darauf hin, dass die eigentliche Besitzerin wahrscheinlich schon tot war oder verschleppt war oder tot war. Und die andere dann halt in ihrer Not versucht, mit dem noch vorhandenen Handy irgendwie an den PIN zu kommen und irgendwie noch was noch reinzukommen. Das heißt also, eine ist wahrscheinlich vor der anderen gestorben.
Ja.
Also diejenige, der das... es ist noch bei dem Apple-Handy versucht worden, reinzukommen, ne? Genau. Das heißt also, die Eigentümerin des Apple-Handys ist vermutlich eher gestorben.
Ja.
Also es können keine Tiere sein, weil Tiere können ja Menschen nicht über einen Zeitraum von 10 Tagen irgendwie festsetzen. Das ist ja nun nicht möglich. Oder dass sie in der Höhle sich vor irgendeinem Löwen schützen wollen oder irgendwie so, das halte ich also für ziemlich ausgeschlossen. Es können also nur Menschen sein.
Ja, was auch auffällig ist, ist dieser eine Knochen, der dann da gefunden wird und aussieht, als wäre mit Bleiche behandelt worden. Dann hast du auch nie die Köpfe der beiden gefunden, weil das wäre ja auch sehr auffällig, wenn die zum Beispiel Opfer von Organhandel geworden sind, wenn da jetzt zum Beispiel Augäpfel fehlen würden. Das wäre ja sehr auffällig.
Also das ist schon ein sehr krasser Fall. Also man weiß gar nicht, ob das da sowas wie eine örtliche Kriminalität gibt, die sich dahinter heftet. Organisierte auf alle oder ob das wirklich jetzt ein Zufall ist. Ich habe mal gehört, sie hätten vorher wohl auch noch zwei holländische Männer getroffen. Aber also ist alles sehr schwierig. Also eigentlich spricht alles dafür, dass man sie erstmal gefangen gehalten hat, lebendig.
Mhm.
Dann starb die eine, dann die andere. Also es müssen Menschen gewesen sein, die sie irgendwo festgesetzt haben. Doch wo könnte man sie festgesetzt haben?
Ja, zum Beispiel in der Hütte von diesem Feliciano. Aber da gibt es halt nur 1-2 Quellen zu und da jetzt jemanden wirklich den schwarzen Peter zuzuschieben, ist so ein bisschen schwierig, immer zu sagen, der war's, der hat da so eine geheime Hütte und so. Auf der anderen Seite ist er halt immer wieder, tritt er immer wieder in diesem Fall auf und stellt sich auch bei Interviews bereit und sagt dann da halt auch was aus und erzählt über sein Mitwirken an dem Fall. Das ist schon ein bisschen seltsam.
Das ist seltsam, aber man kann doch normalerweise auch zurückverfolgen, wo dieser Notruf abgesetzt worden ist. Also man kann ja eigentlich ein Handy auch dann orten, wenn es einen angerufen hat. Aber möglicherweise ist das nicht möglich gewesen.
Ein Anruf ist rausgegangen und der war nur, glaube ich, 1-2 Sekunden.
Und also zu kurz, um das festzustellen, wo die gewesen sind. Die können ja auch ganz woanders gewesen sein, nur da, dass sie dann hinterher beim Fluss wieder auftauchen.
Richtig,
also das ist schon eine komische Geschichte.
Es könnte auch jemand gewesen sein, der dann versucht hat, den Anschein zu wahren, dass die beiden noch leben und die beiden haben vielleicht schon gar nicht mehr gelebt. Und der hat dann die Anrufe getätigt, damit es eine andere Spur gibt. Könnte auch sein.
Könnte auch sein, aber ich habe irgendwie so die Idee, dass so ein Mädchen versucht, verzweifelt irgendwie das Handy zu betätigen und versucht, verzweifelt irgendwie noch Hilfe zu holen. Und irgendwie haben sie dazu auch keine Gelegenheit. Also die können das Handy wohl nur heimlich benutzen oder wenn es keiner sieht oder wenn sie es irgendwie rein körperlich erreichen können. Also wenn sie zum Beispiel gefesselt wären, dann wäre das schwierig, an ein Handy zu kommen.
Also du glaubst,
die Eltern nicht anrufen, ist auch komisch.
Genau, keine SMS an die Eltern schicken.
Ja, wahrscheinlich wirklich gedacht, dass irgendwie ein Rettungsteam örtlich da hinkommt.
Ja, vielleicht.
Ich meine, ich würde, wenn ich nur einen einzigen Anruf als Möglichkeit habe, wahrscheinlich auch die in der Hoffnung das Rettungsteam anrufen.
Richtig, und eine SMS dauert halt vielleicht auch wieder länger. Vielleicht haben sie dann wirklich versucht, über mehrere Tage immer wieder den Notruf zu wählen, wäre sinniger wie eine SMS.
Wir können es nur heimlich benutzen.
Also du glaubst nicht an eine Unfalltheorie, ja?
Nee, nicht bei einer Woche. Ich meine, klar, sie könnten natürlich irgendwo sich da oben die Knochen gebrochen haben, aber dann wird die andere ja versucht haben, die eine Verletzte runterzuschleifen.
Mhm.
Also ich glaube nicht, ich glaube, die hat man festgehalten.
Das glaube ich auch.
Na, ich meine, 10 Tage, 11 Tage. Also da, die haben ja auch dann eigentlich nichts zu essen. Die müssen sich überlegen, wovon leben wir? Wie kommen wir an Wasser? Das, selbst wenn einer verletzt ist, muss der andere sich ja darum kümmern. Also ich glaube, die sind festgehalten worden.
Ja, aber auch die Süßigkeiten, die sie ja zum Beispiel dann noch im Rucksack hatten, die sind ja auch nicht angerührt worden. Also weder die Wasserflasche wurde weiter ausgetrunken, noch die Süßigkeitenpackung, die sie dabei hatten, wurden auch nicht aufgemacht.
Dann hatten die ihren Rucksack nicht mehr. Die hatten den Rucksack nicht mehr.
Ich glaube auch nicht mehr. Der wurde irgendwo deponiert, den weggenommen und deponiert.
Ja. Genau, die haben denen den Rucksack weggenommen und vielleicht noch gefragt, habt ihr ein Handy? Und die haben gesagt, nein, nein, haben wir nicht oder irgendwie sowas. Und dann haben sie vielleicht heimlich versucht, dieses Handy noch irgendwie in Betrieb zu nehmen. Wenn es keiner sieht und keiner merkt, so in ihrer letzten Hoffnung.
Richtig.
Und wenn du nur einen Anruf hast, dann, also das sieht sehr nach
Entführung aus.
Ja.
Ja.
Genau, man hätte ja auch versuchen können, Gelder zu erpressen von den Eltern.
Ja.
Vielleicht war das ja eine Ursprungsidee der Täter. Das weiß man ja gar nicht, was die vorhatten.
Richtig.
Also es müssen auf alle Fälle mehrere gewesen sein. Es wäre ja die Frage, wer wusste denn, dass die da losziehen?
Also der Taxifahrer auf jeden Fall, der Betreiber der Sprachschule und dann wahrscheinlich auch der Reiseguide, weil der ist ja von der Gastmutter informiert worden und dass sie auf jeden Fall nicht da sind. Die Einheimischen hatten ja dann auch eher Gelegenheit, die beiden zu finden und denen zu folgen. Vielleicht haben sie die auch gefunden und irgendwer hatte dann ganz andere Absichten, anstatt denen aus dem Dschungel zu helfen.
Genau, also da gibt es wirklich viele faszinierende Theorien. Was meinen denn unsere Hörer?
Ja, ihr Lieben. Was ist eure Theorie? Was ist da am El Pianista Trail passiert? Was ist mit Chris und Lisanne passiert?
Gibt es da nicht eigentlich noch eine Belohnung für die Aufklärung oder sowas?
Nee, es ist ja abgeschlossen. Gibt es nicht.
Abgeschlossen. Okay.
Ja. Ja, ihr Lieben. Ja, dann
also, junge Mädels, ist eine schwierige Situation. Vielleicht doch ein eher etwas sichereres Urlaubsziel.
Geht nicht alleine wandern, vor allem nicht in Panama.
Okay.
Denkt mal vielleicht über eure Theorie nach und gruselt euch noch ein bisschen schön. Also bei dem Fall kann man sich nur gruseln.
Finde ich auch. Finde ich wirklich. Ich finde wirklich, dass es ein gruseliger Fall ist.
Ja, finde ich so auch.
Ungeklärt eigentlich. Ungeklärt ja. Und gruselig.
Ja.
Ich meine, vielleicht hört uns ja auch jemand in Panama, der noch irgendwelche Auskünfte geben kann. Ne? Dann also nichts wie Antworten auf unseren Kanälen.
Ja, dann sagen wir bis dann, ihr Lieben.
Jawohl, bis zum nächsten Mal. Habt schöne Ferien.
Ja, und schönen Urlaub, aber nicht in Panama. Bis dann, ihr Lieben.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.